ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich für alle interessierten Männer. Wir sprechen hier offen über alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Wir, das sind die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig und ich, Katrin Simonsen, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Hallo nach Hamburg, Frau Schaudig.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Frau Schaudig, wir hatten ja so viele Fragen rund um die Hormontherapie bekommen und haben uns entschieden, noch einen Teil 2 unserer Spezialfolge zu machen. Im ersten Teil vor 14 Tagen, da haben wir ja viele grundlegende Fragen beantwortet zu den bioidentischen Hormonen. Wann nehme ich die? Wo trage ich die auf? Wie sieht es mit der richtigen Dosierung aus? Und heute wollen wir uns zunächst zum Beispiel der Frage widmen, was muss ich bei Bluttests beachten und wie ist das mit dem Progesteron, weil das wird ja von vielen Frauen auch gar nicht so gut vertragen. Frau Schaudig, fangen wir mal mit den Bluttests an. Die Frauen fragen immer, wann erhebe ich eigentlich einen Hormonstatus und was muss ich auch ganz praktisch dabei beachten? Und die Frauen fragen, kann ich da einen Speicheltest machen oder muss es immer ein Bluttest sein?
Die letzte Frage, das ist meine Lieblingsfrage, Frau Simonsen. Also der Speicheltest, den können Sie leider nicht machen. Der Speicheltest ist nicht gut validiert. Es gibt eine einzige Substanz, für die Speichelmessungen einigermaßen gut validiert sind. Das ist das Cortisol. Und das ist deswegen so, dass wir beim Cortisol auch so eine tageszeitmäßige starke Schwankungen haben und wir müssen immer wissen, wie ist der Wert nachts. Das kann aber schlechter Arzt dann abnehmen. Deswegen hat man da diese Speicheltests entwickelt. Das heißt, es gibt so ein Tagesprofil im Speichel. Selbst da gibt es Kritiker, die sagen, den kann man nicht verwerten. Es gibt auch Internisten, die darauf schwören. Aber Speichelmessungen anderer Hormone, die sind einfach nicht gut validiert und spiegeln nicht wieder, was im Körper passiert. Und ich sage es jetzt mal gerade vom Testosteron, weil ich da immer wieder Diskrepanzen sehe, dann kommen die Frauen mit einem Speicheltest, super hohes Testosteron. Die Patientin hat aber keinen einzigen Pickel, keinen Haarausfall und kein einziges Haar zu viel am Körper, was ein eindeutiges Symptom für zu viel Testosteron wäre. Und dann messe ich den Testosteronspiegel im Blut und der ist völlig normal oder sogar niedrig. Das heißt, was da im Speichel eigentlich gemessen wird, das ist unklar. Da wird immer wieder gesagt, ja, da messen wir die freien Hormone, ja genau, aber vielleicht reichern die sich im Speichel an, aber im Körper ist zum Beispiel das Testosteron in hohem Maße gebunden an Bindungseiweiße. Also ich rate völlig ab von den Speichelmessungen.
Also Sie haben ja schon im ersten Teil gesagt, die Messung ist für Sie gar nicht immer so entscheidend, sondern es geht darum, wie es den Frauen geht mit der Dosierung, ne? Was die Symptome machen, ob die besser geworden sind. Mhm. Aber Sie messen vor allen Dingen, wenn Symptome und Dosierung eben irgendwie nicht zusammenpassen.
Ja.
Und genau. Und gibt es da eine Tageszeit oder einen Abstand zur letzten Einnahme, den man da beachten muss?
Nee, das ist ja auch praktisch ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt nicht alle Patienten um 8 einbestellen, das geht einfach nicht. Also das heißt, mir ist es wichtig zu sehen, also was ganz wichtig ist, gut, auch mal, dass mir das gerade einfällt, manchmal kommen die Frauen und sagen, ich habe extra das Gel heute nicht genommen. Dann sage ich, nee, ich will ja wissen, wie viel ankommt von dem Gel. Ja, also das erlebe ich übrigens immer wieder. Ja, das, ja, heute habe ich es extra nicht genommen. Nee, sage ich, ich will ja wissen, wie der Spiegel ist, wenn Sie es nehmen. Das ist zur Gelmessung. Ansonsten Gel oder Pflaster oder was immer die Patientin nimmt, auch Tabletten. Bei den Tabletten ist wichtig, wenn man das schluckt, wird in der Leber das Östrogen zu Östronsulfat verstoffwechselt. Das heißt, dann fällt der Östradiolspiegel ab und da muss man wissen, 4 bis 6 Stunden nach geschluckter Anwendung hat man die höchsten Spiegel, danach geht es steil nach unten. Das heißt, ich habe schon Patientinnen gesehen, da ist bei irgendeinem Arzt, der kein Gynäkologe war, Östrogen gemessen worden und dann hat der immer gesagt, sie haben gar keinen Spiegel mehr und dann ist er mit der Östrogendosis immer höher gegangen. Die war dann irgendwann so hoch, dass man gar keine Mammographie mehr machen konnte, weil der Busen fast geplatzt ist. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich war bei dem immer nachmittags und wann nehmen sie die Hormone? Ja, die nehme ich immer abends. Also das heißt, dann ist der Blutspiegel nach 16 Stunden gemessen worden und da war kein Östrogen mehr da, weil wenn man dann Östronsulfat gemessen hätte, was man man nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen misst, hätte man gesehen, boah, da ist super viel Östrogen da, die Frau hatte auch einen guten Effekt und man sieht dann, die Anhebung der Dosis hat dann dazu geführt, dass die Brust explodiert ist. Also das bitte muss man bei der oralen Gabe beachten. Das Wichtigste ist aber eigentlich, dass wir wissen, wie lang liegt die Anwendung zurück. Und das gilt für die Tablette, gilt fürs Gel und das Pflaster. Und wenn mir einer sagt, ich habe das Pflaster vor 3 Tagen zuletzt geklebt, dann weiß ich schon, da geht schon der messbare Spiegel runter, ohne dass die Patientin gleich Beschwerden kriegt. Also das sind alles so Dinge, es geht mehr darum, wann hat sie es denn angewandt? Und das muss ich bei der Beurteilung des Blutspiegels mit berücksichtigen.
Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel abends meine Hormone geschmiert habe und sitze dann früh bei Ihnen um 9 zur Blutabnahme?
Ja, das ist wunderbar, da kann ich auch immer noch gut was messen. Also beim Östrogen ist es so, der Spiegel bleibt, wenn man es über die Haut anwendet, als Gel oder Spray, meistens den Tag über einigermaßen stabil. Es kann schon sein, dass es nach 12, 24 Stunden abfällt langsam. Gute Daten gibt es dazu nicht und es wird auch von Frau zu Frau unterschiedlicher sein. Schwieriger ist es mit dem Progesteron. Das Progesteron hat eine sehr kurze biologische Halbwertszeit und es wird, wenn wir es schlucken, auch verstoffwechselt in Metabolite, die ich übrigens zum Teil, also Stoffwechselprodukte, die ich mitmesse, die aber eigentlich gar nicht an der Gebärmutterschleimhaut ankommen. Nur das, was das reine Progesteron würde, die Gebärmutterschleimhaut schützen. Dann ist diese kurze Halbwertszeit, biologische Halbwertszeit von 40 Minuten. Das heißt, wenn ich das abends nehme, kann ich morgens oft nicht mehr viel messen. Das ist ein bisschen das Problem bei der Progesteronmessung, dass ich auch nicht weiß, hat es jetzt gereicht zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut, also Progesteron zu messen, bringt eigentlich gar nicht so wirklich viel. Es sei denn, die Patientin hat wirklich 12 Stunden nach Einnahme 0 Progesteron, dann würde ich schon denken, oh, das ist offensichtlich eine, die das sehr rasch verstoffwechselt, individuell verschieden. Ich würde mal sagen, die Östradiolmessung ist sinnvoll, Progesteronmessung ist so mittelsinnvoll, mäßig sinnvoll.
Und ich habe bei Ihnen ja auch gelernt, auch bei der, wenn man die Gestagenpille nimmt, kann man gar kein Progesteron messen.
Ja, ach, ich liebe Sie für diese Frage, Frau Simonsen, weil ich kann es manchmal nicht fassen. Es kommen zu mir mal Aussagen, dass jemand die Gestagen-Monopille nimmt und dann von irgendeinem Schlauberger gesagt bekommt, sie haben einen Progesteronmangel. Ja klar, also man muss sich immer überlegen, woher kommt das körpereigene Progesteron? Das wird immer dann gebildet, wenn ich einen Eisprung habe. Ja, also das heißt, alle jungen Frauen mit regelmäßigem Zyklus haben die ersten 2 Wochen ihres Zyklus einen Progesteronmangel. Nach dem Eisprung haben sie richtig viel Progesteron. Übrigens in einer Menge, die wir durch diese Progesterontablette niemals erreichen. Ja, mal so am Rand. So, das heißt, nur nach dem Eisprung wird Progesteron gebildet. Es wird in ganz geringen Mengen auch in der Nebennierenrinde gebildet, aber in einem Bereich, den wir nicht messen können. So, jetzt nimmt jemand eine Gestagen-Monopille, die er deswegen nimmt, damit man den Eisprung unterdrückt. Dann ist es ja total logisch, dass kein Progesteron da sein kann. Da kann man auch nicht vom Progesteronmangel sprechen und den muss man auch nicht ausgleichen. An der Stelle auch nochmal, ich gebe ja auch nicht jungen Frauen in der ersten Zyklushälfte für 14 Tage Progesteron, weil die einen Mangel haben. Das würde ja niemand machen, das ist ja auch Unfug. Also das heißt, Progesteronmangel, ja, der ist natürlich gewollt bei der Gestagen-Monopille, weil ich will ja Eisprung und Schwankungen der Eierstockfunktion ausschalten. Die Frauen haben keinen Eisprung mehr und dann auch kein Progesteron. Das ist ja sozusagen geplant.
Ich glaube, die Idee ist manchmal, die man so hat, dass man denkt, na, Progesteron ist ja auch ein Gestagen und wenn ich eine Gestagenpille nehme, wird dann eben Progesteron gemessen.
Ja, genau, das ist auch mal wichtig. Danke für die Frage. Was messe ich überhaupt? Ich messe 17-Beta-Östradiol beim Östrogen. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Ja. Alle Produkte in Deutschland, die Östrogenprodukte, die man in den Wechseljahren einnimmt, da ist 17-Beta-Östradiol drin, das kann ich messen. Das ist schon mal eins. Also das Östrogen kann ich immer messen. Schwieriger wird es beim Pillenöstrogen, das kann man nicht messen. Das heißt, Frauen, die die klassische Kombinationspille mit Ethinylöstradiol nehmen, die haben einen Östrogenspiegel von 0. Auch da sehe ich gelegentlich Patientinnen, wo der Hausarzt aus irgendwelchen Gründen einen Hormonstatus gemacht hat unter Pille und dann kommen die, ich habe einen Östrogenmangel. Und dann sage ich, nee, Sie haben sicher keinen Östrogenmangel. Sie nehmen ja Ethinylestradiol. Ja, aber im Blut ist nichts messbar. Ja, das Ethinylestradiol kann man nicht messen. Übrigens haben die Frauen unter Antibabypille auch gerne vermeintlich zu hohen Cortisolspiegel. Das hat was mit den Bindungseiweißen zu tun. Auch da sehe ich gelegentlich Frauen, die mir geschickt werden, hat die ein sogenanntes Cushing-Syndrom. Das ist so ein Syndrom, da hat man zu viel körpereigenes Cortisol, da nimmt man zu, entwickelt Diabetes, hat ein ganz rundes Gesicht. Und da habe ich so eine junge, schlanke, hübsche, dünne Frau vor mir und mit der Frage, hat sie ein Cushing-Syndrom? Nee, hat sie nicht. Egal, so. Das heißt, ich kann das Östradiol messen und ich kann Progesteron messen. Nochmal, bei der Messung des Progesterons messe ich auch alle Stoffwechselprodukte vom Progesteron mit. Aber was ich nicht messen kann, sind alle anderen Gelbkörperhormone. Das heißt, ich messe nicht das Dihydrogesteron, das geht einfach nicht in die S-Messung ein. Und ich messe keines der synthetischen Gestagene. Das heißt, wenn ich die nehme, werde ich auch kein Progesteron messen können, auch wenn ein Progesteron-Effekt an der Gebärmutterschleimhaut da ist. Auch nicht beim Dihydrogesteron, obwohl es ja so ähnlich, fast das gleiche aussieht wie das Progesteron, das kann ich nicht messen. Das messen die SS nicht.
Und was wäre jetzt so der optimale Abstand zwischen ich schmiere meine Hormone und Sie messen?
Ach, das kann man so schwer sagen, weil.
Vier
Sie,
Stunden?
Nee, beim Geschluckten wäre es theoretisch 4 bis 6 Stunden. Also wenn die Patientinnen morgens schlucken und dann am Vormittag in die Praxis kommen, da habe ich schon einen ganz guten Wert. Wenn sie es nun aber immer abends schluckt, kann ich trotzdem morgens noch messen, muss aber wissen, wenn der Spiegel niedrig ist, das macht wahrscheinlich nichts. Und ich finde, es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Einfach messen. Okay. Ich messe einfach, wenn die kommt und schreibe mir auf, wann hat sie es angewandt.
Und bei diesen Bluttests kann man ja auch oft lesen, dass diese FSH und LH mitgemessen werden. Das ist das follikelstimulierende Hormon und das
luteinisierende Hormon. Genau,
was für einen Eisprung zuständig ist.
Ja, ganz genau.
Und an dem FSH kann man eigentlich ja ganz gut sehen, in welcher Phase der Wechseljahre ich mich befinde.
Ja, ich würde mal sagen, das ist vor allen Dingen entscheidend in Phasen, wo die Frauen noch gar keine Hormone nehmen. Da wird ja immer wieder gefragt, warum macht mein Doktor in der Perimenopause keinen Hormonspiegel? Weil es da relativ oft so ist, dass das FSH noch normal ist und vielleicht immer nur so phasenweise mal hochgeht. Und dann ist es ja ein reiner Zufall, ob ich das jetzt mal erwische. Wenn ich in der Perimenopause tatsächlich FSH und LH messe, dann sehe ich schon manchmal ein FSH von, sagen wir mal, 20, 25. Man sagt eigentlich, ab einem Wert von 25 ist eindeutig eine, sagen wir mal, beginnende Eierstockserschöpfung da. Aber es ist noch nicht so, dass die Funktion null ist. Je höher das FSH klettert, desto weniger arbeitet der Eierstock. Das heißt aber nicht, selbst wenn ich mal ein hohes FSH habe, dass nicht doch nochmal in 2 Monaten ein Eisprung kommt. Das ist immer nur so ein Richtspiegel. Ich muss das alles korrelieren zum Zyklus und zur Symptomatik der Frau. Aber grundsätzlich kann man sagen, ein hohes FSH heißt, der Eierstock arbeitet nicht mehr richtig. Was macht nämlich das FSH? Das kommt aus der Hirnanhangsdrüse, wird dann von oben sozusagen stimuliert, weil im Hypothalamus die Meldung ankommt, im Eierstock läuft es nicht mehr richtig. Und dann peitscht die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, den Eierstock an, um Eibläschen reifen zu lassen. Also follikelstimulierendes Hormon. Irgendwann ist ja der Eizellvorrat aufgebraucht. Dann haben wir tatsächlich die Postmenopause erreicht. Und dann bleibt das FSH oben. Also das Die Hirnanhangsdrüse ist zu doof zu kapieren, dass aus diesem Eierstock nichts mehr rauszuholen ist. Das heißt, dann bleibt das FSH permanent oben.
Und oben heißt dann so über 100, ne?
Ja, kann auch 80, 60. Okay. Interessanterweise, je älter wir werden, dann geht der wieder ein bisschen runter, aber geht nie wieder in diesen unteren normalen Bereich, sondern der bleibt immer über 30, 40. Aber so klassisch ist 100. Und das LH ist auch deutlich erhöht, aber niedriger als das FSH. Und so ein bisschen ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sehe, der sagt, ich will meinen Hormonstatus, lasse ich mich manchmal so überreden, mache ich dann auch. Und die hat zum Beispiel kein Östrogen, aber ein FSH nur von 30. Dann denke ich, der Eierstock wird aber noch ein bisschen arbeiten, sonst wäre das FSH höher. Ja, also ich sehe schon so ein bisschen an der Höhe vom FSH, wo sind wir denn hier so ungefähr? Das ist auch immer nur eine Momentaufnahme, aber ich habe so einen Clou, wo wir stehen.
Es gibt ja auch viele Frauen, denen irgendwann wegen starker Blutung oder Myom die Gebärmutter entfernt wird und die Eierstöcke bleiben drin und die arbeiten dann ja noch weiter, aber die haben keine Blutung und wissen eigentlich nicht, wo bin ich denn jetzt? Und so eine Frau hat uns geschrieben, die ist 52, hat keine Gebärmutter mehr, vor anderthalb Jahren entfernt und sie nimmt 2 Hub Östradiolgel und daraufhin ist ihr Lipödem, also das ist diese chronische Fettverteilungsstörung, die auch sehr schmerzhaft ist, regelrecht explodiert. Ja. Und nun dachte sie, dass 2 Hub einfach zu viel ist und dass vielleicht auch die Eierstöcke noch mitspielen. Und jetzt hat sie einen Bluttest machen lassen und der FSH liegt da bei über 45, das Östradiol bei 62 und Progesteron bei 0,2 Nanogramm.
Jetzt wissen wir natürlich leider nicht, ist die Östradiolmenge 62 unter Gel oder war das, da hat sie es dann mal
unter
weggelassen?
Gel. Nee, ich glaube unter Gel.
Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Östrogen von 62, aber vielleicht für diese Frau zu viel. Und der FSH-Spiegel von etwas über 40,
45,
sagt mir eigentlich so ein bisschen, der Eierstock wird zwischendurch noch mitmischen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn der Eierstock gar nichts mehr macht, dann ist das FSH einfach höher. Jetzt gibt es, das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter und da sieht man leider, es gibt nie eine allheilbringende Antwort. Bei den meisten Frauen führt die Therapie mit bioidentischen Hormonen nicht zu einem sogenannten negativen Rückkopplungseffekt. Was meinen wir damit? Also im normalen Leben ist es ja so, der Eierstock, also wenn ich sage normales Leben, meine ich immer die Frau, wo noch alles normal funktioniert, meldet ja, die Hormone aus dem Eierstock melden nach oben, was unten passiert. Das heißt, es gibt eine Rückkopplung. Aha, hier läuft alles richtig. Du brauchst dich da oben nicht so anstrengen. Dann bleibt der FSH-Spiegel niedrig. In dem Moment, wo die Meldung von unten kommt, aha, es läuft hier nicht, geht FSH und so weiter alles hoch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein synthetisches Gestagen nehme, was den Eisprung unterdrücken soll, dann ist die Rückkopplung negativ. Das heißt, es wird gesagt, hier unten läuft alles, entspann dich. Dann bleibt das FSH unten. Mit den bioidentischen Hormonen Östrogen und Progesteron und auch Dydrogesteron ist dieser Rückkopplungseffekt meistens nicht vorhanden oder kaum vorhanden. Das heißt, trotzdem habe ich ein erhöhtes FSH. Eine gewisse Rückkopplung kann es geben. Also das heißt, das FSH ist vielleicht nicht bei 100. Und das jetzt bei unserer Patientin, die geschrieben hat oder die Hörerin, ist es ehrlich gesagt unklar. Mein Bauchgefühl sagt mir, die Konstellation, die gesamte Konstellation, explodiertes Lipödem plus ein FSH von 45 spricht dafür, es wird immer Phasen geben, wo der Eierstock hochfährt. Und es könnte sogar sein, Frau Simonsen, dass das Lipödem nicht wegen des Östrogengels explodiert ist, sondern weil sie zwischendurch mal ein Östrogen von 500 hat, was sie sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie auch, kann sie ja nicht, sie hat ja keine Blutung. Und das könnte beides sein. Ich würde in dem Fall tatsächlich mal das Gel ganz weglassen, nochmal eine Spiegelbestimmung machen und mal gucken, wie ist denn jetzt das FSH und was macht denn das Östrogen von alleine? Die Patientin wäre sogar vielleicht jemand, obwohl sie keine Gebärmutter mehr hat, tatsächlich vorübergehend ein synthetisches Gestagen einzusetzen, um Spitzen des Östrogenspiegels runterzufahren. Denn das wissen wir, viel Östrogen kann für das Lipödem ganz schlecht sein. Also da wäre ich zurückhaltend. Es gibt nicht sehr gute Studien dazu, leider. Aber das wäre zu überlegen und ich würde in jedem Fall mit der Östrogendosis runtergehen. Ein Hub.
Sie haben ihr ja vor anderthalb Jahren die Gebärmutter entfernt wegen starker Blutung. Das heißt, da war sie wahrscheinlich gerade in einer Hochphase von Schwankungen, von Hormonschwankungen.
Und dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass der Eierstock noch nicht komplett den Geist aufgegeben hat.
Okay, auch bei diesen 45 FSH kann man sich da nicht sicher sein.
Im Gegenteil, überhaupt nicht. Okay. Also was theoretisch sein kann, ist, dass die eine von den wenigen ist, wo das FSH nicht so hoch ist wegen einem Rückkopplungseffekt durch bioidentische Hormone. Aber wissen Sie, ich sehe ja auch wahnsinnig viel Laborwerte, weil wir für ein Labor arbeiten und Befundungen machen. An der Stelle würde ich immer schreiben, da wenig wahrscheinlich ist, dass es so einen Rückkopplungseffekt gibt, glaube ich, dass der Eierstock noch mitmischt.
Wir haben in der ersten Folge, gab es ja die Frage, diese verschiedenen Östrogenprodukte, wie unterscheiden die sich, gibt es da Unterschiede? Diese Frage haben wir auch zu Progesteron bekommen. Das gibt es ja in Kapselform, auch von unterschiedlichen Anbietern. Die heißen dann Femenita, Utrogest, Progestan. Gibt es denn da bei diesen Produkten auch Unterschiede in der Dosierung, in der Konzentration, in der Wirkung?
Nee, gibt es keine. Das sind tatsächlich einfach Handelsnamen der gleichen Substanz. Ja? Das Generikum, so nennen wir die Substanz, ist Progesteron. Und es gibt es einfach in verschiedenen Herstellungen und von verschiedenen Herstellern. Da muss man vielleicht noch sagen, es gibt auch noch Progesteron, was in der Kinderwunschbehandlung angewandt wird. Da gibt es sogar noch ein Gel, was die Frauen vaginal nehmen. Da kriegen sie tatsächlich höhere Spiegel. Oft wird dann das Progesteron auch vaginal empfohlen. Da kriegen die 3x200 mg am Tag vaginal, also eine Megadosis. Daran sieht man aber auch, wie viel man machen kann. Also es ist nur eine Frage der Dosis. Die Substanz ist immer dieselbe. Wenn da Progesteron draufsteht, dann ist Progesteron drin und es ist nur eine Dosisfrage. 100, okay, 200, 100. Es gibt keine 300. Wenn ich mal 300 Progesteron gebe, dann muss ich tatsächlich eine 100er und eine 200er aufschreiben, was ich gelegentlich auch tue. Auch manchmal 400 nimmt sie halt zwei Tabletten, a 200.
Okay. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass manche Frauen dieses geschluckte Progesteron nicht gut vertragen. Also viele lieben es, weil sie dann abends eben besser schlafen können. Andere reagieren mit Kopfschmerzen, mit Schwindel oder sind am nächsten Morgen noch so total belämmert und kommen irgendwie nicht gut in den Tag. Dann sagen sie immer, nehmen sie es vaginal. Das steht zwar nicht in der Packungsbeilage, aber das wirkt dann auch sehr gut, weil das direkt dran ist an der Gebärmutterschleimhaut. Jetzt gab es die Frage, kann ich es denn auch rektal einnehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ganz kurz zu der vaginalen Anwendung. Für die Kinderwunschtherapie ist es zugelassen vaginal. Das heißt, da sind wir auf relativ sicherem Terrain. Ja, also es ist zwar für die Postmenopause nicht zugelassen vaginal, das ist ja immer so die Frage, darf ich was geben, was nicht zugelassen ist, aber da es in der Kinderwunschtherapie problemlos zugelassen ist, kann man es auch vaginal verwenden und wie Sie schon gesagt haben, ganz wichtig, da kommt mehr Progesteron an der Gebärmutterschleimhaut an und da dieser Leberverstoffungseffekt wegfällt, nämlich dass es in Allopregnanolon verwandelt wird, können negative Wirkungen aufs Hirn eben wegfallen oder weniger stark ausfallen. Also das ist der Vorteil. Und es gab tatsächlich mal in England produziert ein Rektalprogesteron-Zäpfchen. Das haben die Engländer tatsächlich hergestellt. Ich habe das auch manchmal dann den Frauen verschrieben, habe gesagt, besorgen Sie es aus der internationalen Apotheke. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das ist auch schon lange her. Aber Sie sehen, es scheint auch zu funktionieren. Jetzt haben Sie natürlich bei der rektalen Anwendung immer das Problem, da kommt dann irgendwann mal der Stuhlgang raus, dann ist es ja weg. Aber wenn Sie das so schaffen, dass Sie es, sagen wir mal so, ich überlege gerade, wie Sie diese Kügelchen rektal gut einführen können und auch tief genug. Das geht natürlich mit dem Zäpfchen sehr viel leichter. Grundsätzlich ist eine rektale Anwendung von Substanzen ziemlich gut, weil der Enddarm, also das Rektum, ist total gut durchblutet und das kommt da ganz schnell an. Es gibt ja auch Cortison-Zäpfchen zum Beispiel, wenn Sie eine akute allergische Reaktion haben, auch bei kleinen Kindern, ein Cortison-Zäpfchen nehmen, das funktioniert und das flutet sehr rasch an. Daten dazu, wie gut dann die Wirkung an der Gebärmutterschleimhaut ist, kenne ich nicht. Und wie gesagt, es ist vielleicht auch nicht ganz einfach, so diese kleinen Kapseln tief genug rektal einzuführen, aber theoretisch geht das. Ich weiß auch nicht, wie schnell die sich dann auflösen. Das Problem ist natürlich, wenn ich die Kapsel vaginal einführe, dann löst sich irgendwann die Hülle auf und wie lang das dauert, ist ja null untersucht. Das ist das Problem. Und deshalb haben sie da beim Rektum, ja.
Man bräuchte eine Frauenärztin, die sozusagen dieses Experiment mitmacht, dass man es rektal eine Weile einführt und dann mal guckt, ob es gute Wirkung erzielt.
Ah, ist aber ein bisschen, also das finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Ah, dann an der Stelle nochmal, dann gibt es auch die Spezialisten, die sagen, ich steche die Kapsel auf und die Flüssigkeit schmiere ich mir irgendwo hin oder ich steche die Kapsel aus und führe dann die Flüssigkeit vaginal ein. Ich weiß nicht so richtig, wie man das eigentlich hinkriegt. Also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass Progesteron über die Haut nicht aufgenommen wird oder nicht genügend aufgenommen wird, anders als das Östrogen. Leider. Deswegen ist dieses über die Haut aufbringen vom Progesteron nicht sinnvoll. Und dieses Aufstechen der Kapsel, dann gibt es immer mal wieder so die, was war das? Titan, genau, die
Dioxid,
halt enthalten. Titan, diese Kapseln. Also es gibt, wenn man das unbedingt vermeiden will, kann man sich von der Apotheke, Spezialapotheken machen, das titanfrei, aber das muss man alles selbst bezahlen.
Das Problem ist, wenn man solche Experimente macht, man darf eben nicht aus dem Blick verlieren, dass man wirklich kontrolliert, ob die Gebärmutter entsprechend geschützt ist bei den
Ganzen, ist immer das ist immer die Krux, Frau Simonsen, und ich habe da auch keinen, ich kann es auch nicht eindeutig beurteilen, das ist leider so.
Was die vaginale Einnahme angeht, da kam auch die Frage, viele nehmen ja dann auch gegen die vaginale Trockenheit Östriolcreme oder Östriolzäpfchen und fragen dann immer, kann ich das denn, wenn ich das vaginal das Progesteron einführe, kann ich dann auch das andere Zäpfchen hinterher schieben oder kann ich dann trotzdem die Creme auftragen oder macht das irgendwas miteinander?
Hässliche Botschaft, we don't know. Wir wissen es nicht, kann es Ihnen nicht sagen. Also es ist natürlich so ein bisschen, ich habe auch Patienten, die immer, wenn sie das Östriol nehmen, dann an dem Tag das Progesteron schlucken, weil es ihnen einfach zu viel ist. Die Hamburgerin sagt immer, das subscht so. Das finden übrigens auch manche bei der vaginalen Anwendung von Progesteron blöd, weil das so ein bisschen Ausfluss macht. Es gibt ja noch die Möglichkeit des Östriol, da gibt es Tabletten, die sind eigentlich gedacht zum Schlucken. Da ist 1 Milligramm drin, das kann man tatsächlich auch vaginal dann nehmen. Dann hat man weniger von dem Ausfluss und so weiter, aber es gibt keine Daten dazu, ob sich das irgendwie behindert, ob das einfach zu viel ist, ob das Progesteron dann einfach durch dieses Östrogen-Zäpfchen, was sich dann irgendwie auflöst, ob dann zu viel Ausfluss ist, wir wissen es nicht. Finde den Kompromiss ganz gut, an dem Tag einmal schlucken oder so.
Ja, das mit dem Ausfluss haben uns auch einige geschrieben, dass der nicht nur an dem Abend dann ist, wenn man es einführt, sondern auch tagsüber bleibt. Ist das auch sowas, was Ihre Patientinnen erzählen manchmal?
Beim Progesteron?
Dass der wieder zunimmt bei dem vaginal eingeführten Progesteron?
Ja, eher nicht so, aber es ist halt so, wissen Sie, das ist ja eine Kapsel, die löst sich auf und das kommt irgendwie raus, ja. Das finden viele Patienten blöd. Deswegen ist immer so die Frage, die vaginale Anwendung ist vielleicht für die Gebärmuttersteinhaut sicherer, aber ich diskutiere das immer mit meiner Praxispartnerin Frau Schwenkang, die sagt immer, dann machen die das einfach nicht, aber es ist so wichtig, dass sie es machen und ich glaube, es kommt auf die Patientin an. Ich habe viele, die nehmen das verlässlich vaginal und sagen, das ist super.
Und eine andere Hörerin, die macht die Erfahrung, wenn sie das Progesteron abends nimmt, muss sie dann nachts irgendwie mehrfach auf Toilette gehen. Wirkt das interessant?
Das habe ich noch nie gehört. Ich überlege mir, wie das funktionieren kann. Also das Progesteron hat einen gewissen an entwässernden Effekt. Das hat es tatsächlich. Das hat einen, wir nennen es Antimineralkortikoid. Das heißt, es beschleunigt die Entwässerung. Und insofern, ich habe zwar keine Patientin, die mir das so erzählt, aber das kann im Einzelfall, ist vielleicht bei dieser Hörerin dieser Effekt sehr deutlich. Das kann sein. Also es ist theoretisch möglich, ja.
Naja, sie liebt eben diesen schlafanstoßenden Effekt, weil sie fragt auch, was kann sie stattdessen nehmen, aber alles andere hätte ja keinen schlafanstoßenden Effekt, wenn man es nicht schluckt.
Nicht so wirklich. Also sie könnte natürlich, ich meine, dann ist die Frage, wie viel Östrogen nimmt sie, weil auch das Östrogen den Schlaf verbessert, ganz eindeutig. Sonst vielleicht wechseln auf Dihydrogesteron und ein bisschen mehr Östrogen nehmen.
Also aber das Dihydrogesteron ist nicht schlafanstoßend.
Ist nicht schlafanstoßend, weil es keine, das ist auch der Unterschied. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf, ne? Was der Unterschied? Das Dihydrogesteron hat eine winzige Doppelbindung mehr im Molekül. Also wenn jemand sich mit Chemie ein bisschen auskennt, also es ist eigentlich gar nicht richtig erkennbar. Diese kleine Doppelbindung führt aber dazu, dass es eben anders als das Progesteron keine Verstoffwechselung in Substanzen hat, die ans Gehirn gehen. Man sagt dem Dihydrogesteron eigentlich nach, dass es keine Wirkung im Gehirn hat, was Vor- und Nachteile hat. Also es fällt der schlafanstoßende Effekt definitiv weg. Das kann man auch morgens nehmen. Das finden Patienten doof. Aber dafür fällt eben auch weg Kopfschmerz, Schwindel und auch andere Wirkungen, die vielleicht Frauen beim Progesteron nicht gut finden. Das hat man mit dem Dihydrogesteron alles nicht.
Und ist das Dihydrogesteron denn bioidentisch oder synthetisch?
Ja, es ist halt, auch das Progesteron wird ja halbsynthetisch hergestellt aus Jamswurzel oder Soja. Und das Gleiche passiert mit dem Progesteron. Man kann eigentlich nicht von bioidentischem Progestagen dann sprechen, weil es ist eben nicht, es hat eben diese Doppelbindung. Aber es ist zumindest mal dem Progesteron extrem nah. Es hat viele, die synthetischen Gestagene, die haben im Prinzip auch diese Grundstruktur des Moleküls, aber dann sind dann da noch so Anhängsel dran. Wir nennen es Substituenten am Molekül. Und die machen natürlich auch eine andere Wirkung. Und die hat das Dihydrogesteron dann wiederum weniger. Deswegen sagt man dem ja auch nach, dass es ähnlich wie das Progesteron eben weniger Brustkrebsrisiko macht, wo wir auch ein paar Daten dazu haben.
Hm. Und kann ich das auch genauso lange nehmen, wie ich Progesteron nehme, oder muss ich irgendwann Dihydrogesteron dann vielleicht vorsichtshalber absetzen?
Also ich würde sagen, wenn ich mich für eine langfristige Hormontherapie entscheide und sage, ich will es dann möglichst bio-nah haben, ich sage jetzt mal, das ist auch so ein bisschen Wortklauberei, möglichst nah an der Physiologie. Und dann will ich mich natürlich für eine Substanz entscheiden mit möglichst wenig Risiken. Wenn ich es lange nehme, ist eigentlich das wichtigste Risiko, was ich im Kopf haben muss, das Brustkrebsrisiko. Und auch wenn es immer wieder anders gesagt wird, es ist nicht so, dass Progesteron mit Östrogen zusammen kein Brustkrebsrisiko macht. Wenn Sie es lange nehmen, 7, 8, 9 Jahre, haben Sie auch ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und es dürfte ziemlich ähnlich sein wie mit Dihydrogesteron. Es ist niedriger als mit synthetischen Gestagenen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir auch keine guten Vergleichsstudien haben, muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass ich null Risiko habe. Das geringste Risiko habe ich tatsächlich mit Östrogen alleine. Das geht aber nur, wenn ich keine Gebärmutter mehr habe. Ja? Und das muss ich mir immer überlegen, wenn ich langfristig nehme. Wenn ich mich für eine langfristige Hormoneinnahme entscheide, weil es mir deutlich besser geht mit den Hormonen, weil ich einen Knochenschutz haben will, weil ich andere Schutzeffekte mitnehmen will, dann muss ich auf der anderen Seite immer die Brust im Auge behalten. Und da ist es sehr egal, ob ich Progesteron oder Dihydrogesteron nehme. Bei einer Langzeitgabe nehme ich am liebsten diese Gelbkörperhormone und nicht die synthetischen. Das gibt zumindest so ein bisschen die Studienlage her. Aber da ist es wurscht, ob Dihydro oder Progesteron.
Okay. Und haben Sie auch schon mal den Fall gehabt, dass die Frauen anfangs Progesteron nicht gut vertragen haben, Dihydrogesteron genommen haben und später dann das Progesteron vertragen haben?
Wissen Sie, das Problem ist immer, was heißt nicht vertragen? Also
ja,
wenn
Schwindel,
jemand
Kopfschmerz.
Wenn jemand bei geschluckten Progesteron immer Schwindel und Kopfschmerz hat, dann wird er das immer haben. Also das geht nicht weg. Aber manche Nebenwirkungen, die sind auch nicht so eindeutig zuordnenbar. Ich habe dann Frauen, die kommen und sagen, nee, ich vertrage das nicht. Auch ganz gerne mal, die Psyche ist schlecht. Ja, es geht bei manchen Frauen, insbesondere die, die in der zweiten Zyklushälfte früher immer von der Brücke springen wollten, ich sag's, oder ihren Mann umbringen wollten, also das ist ja Gott sei Dank nicht so oft, ja, aber die vertragen das natürliche Progesteron eben nicht so gut, da löst genau das solche Symptome auf, die stelle ich auf Dihydro um, dann habe ich wieder manche, die sagen, ich will's aber ganz bio. Dann sage ich, okay, dann probieren wir es nochmal. Bei manchen, die sagen, nee, da komme ich jetzt doch gut zurecht. Dann war das aber ein anderes Nebenwirkungsprofil und vielleicht hat es gar nichts was mit der Substanz zu tun. Das ist ja immer so schwer zuzuordnen.
Ich habe auch Fragen bekommen, wo die Frauen schrieben, na, ich habe keine Gebärmutter mehr, ich muss gar kein Progesteron nehmen, aber das fehlt doch dann meinem Körper und das hat doch bestimmt auch Aufgaben in meinem Körper gehabt vorher. Wäre es nicht wichtig, mir auch Progesteron dazu zu geben?
Ich würde mal sagen, das ist fast eine philosophische Frage oder eine ideologische Frage. Also ich stehe auf dem Standpunkt, Progesteron ist eigentlich vor allen Dingen dafür da, die Schwangerschaft vorzubereiten und aufrechtzuerhalten. Progesteron baut die Schleimhaut um, damit das Baby sich gut einnisten kann. Dann führt es in der Schwangerschaft zu einer Entspannung der glatten Muskulatur. Das heißt, die Gebärmutter zieht sich nicht zusammen und stößt das Baby aus. Es führt auch insgesamt zu einer Entspannung und hat noch andere Aufgaben im Körper dann für die Schwangerschaft. In dem Wort Progesteron steckt der griechische Wortstamm für Schwangerschaft drin, nämlich das Gest, also für Schwangerschaft. Auch im Zyklus ist es ähnlich. Es gibt manche Experten, die sagen, das Progesteron ist total wichtig für uns. Ich persönlich bin dieser Meinung nicht, weil die meisten Frauen fühlen sich am wohlsten in der ersten Zyklushälfte. Da haben sie viel Östrogen, kein Progesteron noch. Und in der zweiten Zyklushälfte verändert sich ja auch vieles, ohne dass es einem jetzt schlechter geht. Ich habe eine einzige Patientin, die wirklich konsistent sagt, in der zweiten Zyklushälfte geht es ihr viel besser als in der ersten. Diese Ausnahmen gibt es, aber ich würde mal sagen, in aller Regel nicht. Und mir persönlich erschließt sich die Argumentation nicht, dass Frauen Progesteron brauchen. Wenn Sie sich mal überlegen, zum Beispiel in der Stillphase haben Frauen, wenn sie lange stillen, also in den Naturvölkern, Jahre kein Progesteron. Warum sollte die Natur das so eingerichtet haben, wenn wir das so verzweifelt bräuchten? Ich glaube das einfach nicht. Aber wenn man ehrlich ist, gute Daten gibt es dazu nicht. Da gibt es viele Theorien zu. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Progesteron brauchen. Ich nutze gerne den Effekt an der Gebärmutterschleimhaut. Und ich finde auch gut, dass wir da eine Substanz haben, die eben der körpereigenen nahe kommt. Ich nutze den schlafanstoßenden Effekt, den angstlösenden Effekt, den entspannenden Effekt, den das Progesteron hat. Das finde ich gut. Aber ich glaube nicht, dass Frauen das brauchen. Und ich sehe auch immer wieder, dass Frauen ohne Gebärmutter, denen ich nur Östrogen gebe, auch sagen, der Schlaf wird deutlich besser. Da muss man allerdings genügend Östrogen geben.
Immer wieder fragen uns Frauen, ob man ein synthetisches Gestagen auch mit dem Progesteron kombinieren kann. Also das Gestagen, um die Gebärmutter zu schützen und dann noch ein bisschen Progesteron für den Schlaf.
Also das ist eine gute Frage, das werde ich auch immer wieder gefragt. Erneut müssen wir sagen, wir wissen es nicht, es gibt keine Studien dazu. Wenn man das jetzt mal mit einem gesunden Menschenverstand überlegt, dann denkt man sich, okay, da ist ein synthetisches Gestagen, das geht an den Gestagenrezeptor und macht da irgendwas. Also in dem Fall unterdrückt zum Beispiel den Eisprung. Wenn ich mir überlege, dass Progesteron, wenn es geschluckt wird, in ganz viel Stoffwechselprodukte zerfällt und eines davon ist Allopregnanolon, ist das also im Kopf schlafanstoßend wirkt, dann ist wahrscheinlich es nicht so, dass es viel Konkurrenz um den Rezeptor geht. Wir haben immer die Sorge, wenn da zwei Substanzen um den Rezeptor konkurrieren, vielleicht, da wissen wir gar nicht so richtig, was da passiert. Ich glaube, dass es nicht jetzt dramatisch schädlich ist. Ich kenne zum Beispiel Frauen, die die Hormonspirale haben, die ja im Wesentlichen lokal an der Schleimhaut wirkt und nicht systemisch, dass wenn die sagen, ich nehme Progesteron zum Schlucken dazu, damit ich gut schlafe, da habe ich jetzt nicht so ein Problem. Und an der Stelle auch nochmal, weil es vorhin eher so negativ klang fürs Progesteron, es gibt schon viele Frauen, die fühlen sich super mit dem Progesteron geschluckt und da kann man das probieren, aber ich muss dazu sagen, es ist weder zugelassen, noch ist es untersucht. Es ist mehr so eine bisschen Überlegung gesunder Menschenverstand.
Und an dieser Stelle ist es Zeit für meinen Hörtipp. Ich möchte euch den MDR-Podcast Tabubruch ans Herz legen, und zwar die Folge mit Sharon Batiste. Meine Kollegin Juliane Neubauer hat die Schauspielerin getroffen und sich mit ihr über ihre Autoimmunkrankheit kreisrunder Haarausfall unterhalten. Für die meisten Frauen sind ja gerade ihre Haare ein sehr wichtiger Teil ihrer Weiblichkeit. Und wenn die dann einfach so ausfallen, tja, das ist echt krass. Sharon Batiste trägt mittlerweile Glatze und vielleicht kennt er sie auch aus Let's Dance oder aus der Bachelorette. Den Podcast Tabubruch findet ihr auf alle Fälle werbefrei in der ARD Audiothek und den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Einige Frauen haben uns jetzt auch geschrieben, sie beobachten, dass sie, wenn sie Progesteron nehmen, so Hautprobleme kriegen, so eine periorale Dermatitis, das sind dann so Knötchen, Pusteln und Pickel rund um den Mund oder auf einmal ist die Haut wie so rot und aufgedunsen. Haben Sie das schon mal gehört von Patientinnen?
Naja, wissen Sie, es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, sie haben in der zweiten Zyklushälfte mehr Hautunreinheiten. Gretchenfrage, was haben wir da? Progesteron. Also das kann schon sein, dass es einen Effekt macht. Grundsätzlich, dass Gestagene was an der Haut machen, das ist sicherlich individuell sehr unterschiedlich. Und ich würde mal sagen, es ist eine seltene Nebenwirkung. Ich würde dann umstellen auf ein anderes Gelbkörperhormon und gucken, was dann passiert.
Und ein anderes Gelbkörperhormon wäre dann Dydrogesteron?
In dem Fall würde ich tatsächlich Dydrogesteron versuchen. Kommt auf die Situation an, ja.
Uns hat eine Mail erreicht, die Hörerin wurde wegen eines Borderline-Tumors beide Eierstöcke entfernt. Sie hat dann Östrogengel bekommen, zunächst 2 Hub, dann aber hat sie schmerzhafte Zysten in der Brust gehabt. Ihre Frage, wäre es sinnvoll, jetzt Progesteroncreme auf die Brust aufzutragen? Würde das helfen?
Also die große Frage ist ja jetzt eigentlich schon mal, hat die noch eine Gebärmutter? Weil es wurden nur die Eierstöcke entfernt. Weil wenn sie noch eine Gebärmutter hat, muss sie unbedingt auch einen Gelbkörperhormon dazunehmen.
Okay.
Das ist schon mal total wichtig. Und wenn sie schmerzhafte Zysten in der Brust bekommen, dann würde ich mit der Östrogendosis ein bisschen runtergehen. Das wäre eigentlich das Erste. Also ich würde einfach denken, das ist einfach zu viel Östrogen für diese Frau. Grundsätzlich gibt es tatsächlich ein Präparat, wo Progesteron für die Brust drin ist. Und das heißt Progestogel. Es gibt nur dieses eine, deswegen kann ich den Handelsnamen sagen. Und das ist auch nur zugelassen zur Behandlung von Brustspann. Man kann das probieren. Wie gut das wirklich hilft, ist nicht gut untersucht. Es hat halt, man sagt, es hat an der Brust so einen abschwellenden, entwässernden Effekt. Das ist das, was wir vorhin auch schon beim Progesteron gesagt haben. Finde es ein bisschen verrückt, Östrogen zu nehmen und dann Progestogel auf die Brust. Ich würde einfach weniger Östrogen nehmen.
Und wenn sie eine Gebärmutter hat, auf alle Fälle Progesteron dazu.
Unbedingt, ja, oder irgendeinen Gelbkörperhormon dazu, ja.
Sind eigentlich Brustzysten generell ein Ausschlusskriterium für eine Hormontherapie? Das will unsere Hörerin wissen. Die ist 49 Jahre alt und hat ab und an noch Blutungen. Selten, aber ab und an.
Nein, ist kein Ausschlusskriterium, aber man muss bei solchen Frauen einfach darauf achten, dass der Östrogenspiegel nicht zu hoch geht. Ne? Also wenn die noch ab und an Blutung hat, schon wieder meine Fantasie, der Eierstock macht manchmal hohe Spiegel und dann wachsen auch die Zysten gerne. Die werden dann manchmal punktiert und dann guckt man, sind irgendwelche komischen Zellen drin. In den allermeisten Fällen sind Zysten in der Brust harmlos, Gott sei Dank. Aber man wird bei solchen Frauen, die zur Zystenbildung neigen, immer versuchen, mit der Östrogendosis nicht zu hoch zu gehen.
Unsere Hörerin ist postmenopausal seit 4 Jahren, nimmt bisher 2 Hub Östrogengel, 200 Milligramm Progesteron und jetzt wird ihr ab und an wieder warm. Also keine Schweißausbrüche, aber ihr wird so warm, alle anderen frieren, sie zieht sich den Pullover aus. Sie sagt, woran kann das liegen? Sie beobachtet aber auch, wenn sie Magnesium nimmt, hochdosiert 300 Milligramm, dann wird es auch ein bisschen besser mit dieser Hitzewahrnehmung.
Also da weiß ich, das kenne ich übrigens nicht, also das weiß ich ehrlich nicht, also keine Ahnung.
Mit dem Magnesium?
Mit dem Magnesium, das habe ich noch nie gehört.
Na, sie wäre ja so ein Fall, 4 Jahre nach der letzten Blutung, vielleicht müsste die Dosierung angepasst werden, oder?
Ich würde, glaube ich, in dem Fall tatsächlich mal nach dem Spiegel gucken und vielleicht ein bisschen mehr Östrogen nehmen, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Progesteron. Aber wenn sie mit dem Magnesium zurechtkommt, ist ja auch gut. Ich würde es mal so sagen. Also wenn es irgendwas gibt, was ihr das erleichtert, auch gut. Ansonsten mal einen Spiegel gucken und dann muss man die Dosierungen sowohl vom Östrogen als auch vom Progesteron anpassen.
Aber mit dem Magnesium, das haben Sie gesagt, das haben Sie noch nicht gehört, dass das
gegen Hitze hilft. Das habe ich noch nicht gehört, was nicht heißt, dass es nicht irgendwas macht. Das hat ja so eine entschlaffende Wirkung. Vielleicht entschlafft es die Gefäße, dass irgendwie die Wärme anders läuft. Ich spekuliere jetzt mal wild. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Dann
darf ich auch mal sagen, oder?
Natürlich.
Ich weiß es einfach nicht, ja.
Also das übrigens kommt sehr gut an bei unseren Hörerinnen, dass sie auch manchmal sagen, das wissen wir einfach nicht. Also das ist eine sehr sympathische Antwort, eine sehr ehrliche und sympathische Antwort. Dann kam die Frage, wie lange kann ich denn generell meine Hormone nehmen?
Da gibt es keine Aussage. Also da gibt es keinen definitiven Standard. Man hört immer wieder von Frauen, die zu mir kommen, mein Arzt oder meine Ärztin hat gesagt, 5 Jahre, dann ist Schluss. Jetzt muss man sich immer fragen, wo kommen diese 5 Jahre her? Wissen Sie, bei einer längeren Einnahme von Hormonen geht es immer im Wesentlichen um das Brustkrebsrisiko. Ja, das ist, also ich erkläre das auch meinen Patienten. Es gibt so ein paar seltene Risiken, die man bedenken muss bei einer Hormoneinnahme, aber die treffen nicht auf den Großteil der Frauen zu. Aber Brustkrebs ist irre häufig. Jede 8. Frau kriegt Brustkrebs. Es geht immer wieder darum, was passiert mit dem Brustkrebsrisiko. Jetzt gibt es ganz viele Studien, die zeigen, bis zu 5 Jahren Anwendung von Hormonen, übrigens auch bei den synthetischen, passiert keine nennenswerte Risikosteigerung. Und ab 5 Jahren sieht man plötzlich doch bei den synthetischen stärker als bei Progesteron und Hydrogesteron, dass das Risiko etwas hochgeht. Auch fürs Progesteron und Hydro, da gibt es die eine E3N-Studie nach 7 oder 8 Jahren, 1,3-faches Risiko bei synthetischen Hormonen, aber da schon Verdopplung des Risikos. So, jetzt wollen die Frauen immer wissen, wie fasse ich das in Zahlen? Das ist total schwer in Zahlen zu fassen, weil sie ja auch nie wissen,
Habe ich jetzt, sind die Hormone an dem Brustkrebs wirklich schuld, aber wahrscheinlich ist einfach nur so, die fördern das Wachstum, weil weil Brustkrebszellen ja unter Hormoneinfluss, das ist wie so ein bisschen Dünger für die. Das heißt, wahrscheinlich kommt es mehr zum Tragen. Letztendlich ist die Entscheidung, wie lange ich es nehmen will, meine eigene Entscheidung, und da muss man immer abwägen, wie viel besser geht es mir mit Hormonen? Man kann auch mal absetzen und gucken, wie geht's ohne oder weniger nehmen, auch ganz gut. Die zweite Frage ist, was an Nutzen kaufe ich mir ein, neben meiner Lebensqualität? Und da ist immer wieder, auch das haben wir ja schon ganz oft gesagt, jemand, der eine Osteoporose schon hat, jemand, der ein hohes Risiko für Diabetes hat, spricht viel dafür, dass wir durch Hormone, wenn wir sie früh beginnen und lange nehmen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Und dann ist dagegen dieses Brustkrebsrisiko. Das will auch niemand haben. Man muss vielleicht an der Stelle sagen, ein früh erkannter Brustkrebs ist ja kein Todesurteil. Früh erkannter Brustkrebs im Stadium 1, und das ist die Hälfte der Brustkrebserkrankungen in Deutschland, hat eine 5-Jahres-Überlebensrate von 101%. Ich will das Risiko nicht lächerlich machen. Niemand will Brustkrebs haben. Und natürlich ist, wenn einen die Diagnose trifft, ist das ein Hammer für einen selber, weil es plötzlich so, ich habe jetzt Krebs, man muss eine Behandlung machen, man braucht eine Bestrahlung, vielleicht braucht man sogar eine Chemotherapie, eine Antihormontherapie, alles nicht so witzig. Aber wenn es früh erkannt wird, ist die Angelegenheit wirklich, sagen wir mal so, überschaubar schlimm. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man gerade die beste Freundin hatte, die ganz furchtbar an Brustkrebs gestorben ist, dann hat man davor mehr Angst. Ich finde das total verständlich. Und wenn ich jemand habe, der für diese anderen Sachen eben null Risiko hat, Osteoporose nicht, Herz-Kreislauf, Diabetes, aber ganz viele Fälle von Krebs in der Familie sind, dann ist das sicherlich auch anders einzuschätzen. Und das muss man im Einzelfall abwägen. Ich trage das mit meinen Frauen, auch eine Langzeithormontherapie, weil ich schon auch sehe, die haben auch richtig Nutzen für die Lebensqualität. Wir haben ja leider keine Studie, die würde ich mir sehr wünschen, eine Langzeitstudie mit bioidentischen Hormonen versus Frauen, die nichts nehmen und das Ganze mal 10, 20 Jahre und mal gucken, leben die länger mit Hormonen, leben die besser mit Hormonen, was passiert mit denen? Wir haben so eine Studie nicht, deswegen können wir das auch nicht wirklich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich gut für die Hormone ausgeht, aber das wissen wir nicht. Und wenn es einen dann trifft und man kriegt Brustkrebs und man hat dieses ganze Theater mit der Therapie, ist ja auch nicht so witzig, ja? Also das muss man wirklich für sich abwägen. Ich habe Frauen, die unter Hormonen dann Brustkrebs entwickeln. Ich oute es jetzt mal, ich habe jetzt gerade eine, die über 70 ist, die hat ganz lange Östrogen, Gel und Dydrogesteron genommen und jetzt hat sie einen winzigen Brustkrebs. Das findet die sagt, okay, ich habe jetzt 20 gute Jahre gehabt und jetzt wird der operiert, kriegt eine Bestrahlung. Der ist so klein, dass sie sonst nichts weiter braucht, wahrscheinlich auch keine Antihormontherapie. Und sie hat auch bis jetzt noch nicht viel gemerkt vom Absetzen der Hormone. Finde ich eine Situation, die ist okay, wenn man die Frauen gut darüber aufklärt, dass sie die Brust im Auge halten müssen. Einmal im Jahr einen Ultraschall, den muss man selber zahlen. Alle 2 Jahre die Mammografie regelmäßig selber abtasten. Dann ist das Risiko, sagen wir mal, zumindest eindämmbar. Und dann muss man es selber entscheiden.
Aber Frau Schaudig, wir müssen ja auch ehrlicherweise sagen, vielleicht hätte die Frau auch ohne die Hormone Brustkrebs bekommen, ne?
Na, der Punkt ist, man geht sogar davon aus, dass die Hormone den Brustkrebs nicht entstehen lassen, sondern wovon man ausgeht, ist, dass in praktisch jeder Brust so winzige Vorstufen von Krebs vorhanden sind. Und wenn man jetzt da Hormone gibt, dann wachsen die eben. Und wenn man keine gibt, dann kriegt man den vielleicht erst mit 100, den Brustkrebs, und den erlebt man nicht.
Ja, also es aber gibt auch Frauen mit hohem Übergewicht zum Beispiel oder die regelmäßig relativ viel Alkohol trinken, die haben ja auch ein sehr hohes Brustkrebsrisiko. Ja, also nur die Hormone sind es eben auch nicht.
Genau, ne? Okay, da haben Sie vollkommen recht und vielen Dank an der Stelle. Genauso ist es. Die ganz übergewichtigen Frauen haben viel mehr Risiko durch das Übergewicht als durch die Hormone. Durch den Alkohol viel mehr Risiko, durch keinen Sport viel mehr Risiko. Relativ gesehen ist die Hormontherapie eigentlich nur ein Klacks. Und jetzt muss ich natürlich sagen, eigentlich müssten die Ärzte, die sagen, nach 5 Jahren ist Schluss mit lustig, auch sagen, so, und jetzt hören Sie aber auf mit dem Alkohol und nehmen Sie ab und gehen Sie 3-mal die Woche ins Fitnessstudio. Das sagen die aber nicht. Finde ich jetzt ein bisschen inkonsequent. Aber deswegen, ich sage meinen Frauen nicht, nach 5 Jahren ist lustig, aber ich kläre sie darüber auf. Und ich kenne auch Frauen, die sagen einfach, okay, ich lasse jetzt mal den Alkohol weg, ich melde mich im Fitnessstudio an und ich versuche, Gewicht abzunehmen. Okay, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ja. Aber dann schaltet man ja andere Risikofaktoren aus. Tatsächlich ist es so, dass die ganz übergewichtigen Frauen mit Hormonen ihr Brustkrebsrisiko kaum erhöhen oder gar nicht. Das ist schon ein bisschen verrückt. Eigentlich sagen wir den allen, nehmen sie ab und werden sie schlank. Aber relativ betrachtet wahrscheinlich, weil man durch die Östrogene die Insulinresistenz verbessert und damit auch das Brustkrebsrisiko wieder etwas senkt, was ich sehr spannend finde.
Okay. Okay. Wir haben jetzt über Östrogen, über Progesteron gesprochen. Die Frauen lesen und hören auch viel gerade bei Social Media über Testosteron. Darüber haben wir auch schon 2 extra Folgen gemacht. Die verlinken wir auch nochmal. Aber wir müssen das natürlich auch mal ansprechen. Wie wichtig ist Testosteron für uns Frauen und sollten wir das vielleicht ab einem gewissen Alter auch dazu nehmen?
Also sollen auf gar keinen Fall. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Frauen, die ohne Testosteron völlig happy sind. Untersucht ist das Testosteron tatsächlich gut nur für die Sexualität. Da weiß man, dass Frauen, die niedrige männliche Hormonspiegel haben, dass wenn die Testosteron nehmen, dass die Libido, auch die Orgasmusfähigkeit und so weiter besser wird mit Hormonen. Es trifft übrigens auch nicht auf alle zu. Wir probieren es ja auch aus. Dafür gibt es auch klare Empfehlungen und das ist eigentlich die einzige wirklich handfeste Indikation. Ich gebe jetzt mal zu, wir haben es für diese Indikation immer schon eingesetzt, auch schon vor 15, 20 Jahren. Da gab es nämlich mal ein Pflaster mit Testosteron für Frauen. Und dann haben wir schon auch festgestellt, dass manche der Frauen oder gar nicht so wenige sagen, ja, mir geht es auch insgesamt besser. Ich bin weniger depressiv, ich habe mehr Power, ich verhandle wieder tougher in Geschäftsverhandlungen. Die Studien, die es dazu gibt, geben das nicht her. Da hat man auch Lebensqualität mit angeschaut, so Parameter, und hat es nicht gefunden. Was nicht heißt, dass die einzelne Frau nicht genau das berichtet. Übrigens gibt es auch dann Frauen, die sagen, ich habe jetzt mehr Haarausfall und ich habe mehr Pickel. Oh, das ist so die Kehrseite. Ich würde es tatsächlich abhängig machen von der Befindlichkeit. Wir setzen es ein, wenn wir sehr sicher sind, die sexuelle Störung hat nichts mit der Beziehung zu tun, nichts mit der ganzen Situation der Patientin. Wenn die mir sagt, egal ob mein Mann oder Brad Pitt reinkommt, lässt mich völlig kalt. Also ich persönlich stehe jetzt auch nicht so auf Brad Pitt, stehe mehr auf George Clooney, aber egal. Also das muss man alles erfragen. Das sind total wichtige Fragen. Ja? Oder auch wenn die dann so sagen, oder wenn die auch sagen, ja, ich habe jetzt weniger Antrieb, aber wenn wir Sex haben, ist alles super, auch gut, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dann sage ich, okay, sie schubsen jetzt vielleicht nicht nachts ihren Mann und sagen, los, mach mal, sondern sie warten, bis er sie schubst, ist ja auch in Ordnung, oder? Also deswegen, ich finde das schwierig, ich bin weit davon entfernt für Testosteron für alle. Dann wird immer wieder gesagt, ja, die Muskelkraft und so, ja, aber auch Östrogen verbessert übrigens die Muskelkraft und die Kontraktilität der Muskeln, also die Zusammenfähigkeit. Also ich bin beim Testosteron, da sind wir sehr genau in der Prüfung der Indikation. Aber wir machen es. Also es gibt schon.
Und wenn man es nimmt, muss es eben auch immer regelmäßig kontrolliert werden, ne?
Ja, das Problem, es gibt ja kein Testosteronpräparat für Frauen. Das heißt, man darf auf keinen Fall die nehmen für Männer. Bitte auf keinen Fall, die sind 10-mal so hoch dosiert und sie kriegen dieses Gel, es gibt ein Gel für Männer, das kriegen sie nicht so niedrig runterdosiert. Wir haben schon auch mal mehrfach gesagt, dass die Fläche des Auftragens beim Gel entscheidend ist. Und das heißt, das ist zu ungenau. Es gibt so Leute, die nehmen dann das Männergel, aber die kriegen abstrus hohe Spiegel. Wenn wir therapieren, wollen wir in den hochphysiologischen Bereich, ich sage jetzt mal so eine Hausnummer, bei uns ist der Testosteronwert nach oben 0,46, maximal 0,5. Wenn die Frauenspiegel unter der Nachweisgrenze hat, dann will ich die therapieren am liebsten so bei 0,4. Wenn er mal 0,6 ist, ist auch okay. Aber ich habe dann Frauen, die kommen mit einem Spiegel von 1,0 an. Das ist definitiv zu hoch. Die sagen dann, ja, mein Sport ist super. Na gut, das ist Doping. Ja, ist so, oder? Das ist wirklich klar. Kann die doppelt so lange um die Alster rennen oder kann mehr Gewichte heben. Das ist richtig Doping. Das muss man sich auch immer überlegen. Will ich das? Also Ich hab viele Frauen, die nehmen Testosteron. Ich habe auch welche, die sagen dann nach ein, zwei Jahren, ach, wissen Sie was, so viel bringt es mir jetzt auch nicht, ich lasse es wieder. Es ist halt immer noch mal eine Substanz im Rennen. Es ist keine Kassenleistung. Wir müssen im Moment von Apotheken dieses Testosteron-Gel herstellen lassen. Man muss das alles selber bezahlen. Es ist auch nicht ganz billig. Die Apotheken können das ganz gut. Also es ist alles möglich. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
Hm. Aber wenn Sie jetzt mal einen Bluttest machen, um sicher zu gehen, wie sieht es denn bei der mit dem Testosteron aus? Die ist 52 Jahre alt und praktisch nichts mehr nachweisbar. Ja. Wäre das so ein Fall, wo Sie sagen, ich gebe Ihnen mal lieber was?
Also nein. Die Antwort heißt erstmal nein. Aber dann, es kommt jetzt, wie, wissen Sie, auch wie bei den anderen Spiegeln. So, dann frage ich die, geht's Ihnen gut? Da sagt die Frau, mir ist super. Sag ich, wie ist es mit dem Sex? Oh ja, ich habe eh keinen Partner und ist mir auch egal. Früher war es
total. Aber wenn die wichtig sagen würde, ich bin total, ich habe überhaupt keine Kraft mehr, keine Motivation. Ja, dann, auf Sex habe ich auch keine Lust mehr. Dann überlegen Sie es.
Ja, dann überlegen.
Also es kommt dann sozusagen nicht auf den Wert an, sondern wie die sich fühlt.
Ja, jetzt müssen Sie eins nochmal wissen, das ist auch nochmal ganz wichtig. In diesem niedrigen Bereich ist die Messung vom Testosteron total ungenau. Diese Labormessungen für Testosteron, die sind kalibriert für Männer. Die haben einen Testosteronspiegel von 4,0 plus 8, 6, 10. Da in diesem niedrigen Bereich sind diese Messungen total ungenau. Das heißt, also ehrlich gesagt, ich glaube 50% der Frauen, die ich sehe, haben einen Testosteronspiegel unter der Nachweisgrenze. Aber denen geht's, die haben da gar kein Problem. Die sagen nicht,
aber es, Frau,
das ist es.
Frau Schaudig, jetzt finde ich es aber auch echt unfair. Warum entwickelt man dann nicht mal Tests für Frauen?
Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Mhm.
Ja,
das stimmt, haben Sie recht. Ja, ist gut. Weiß ich aber nicht, wer das machen soll. Gut, finde ich einen guten Aspekt. Ja, wobei auch da wieder, Frau Simonsen, ich muss jetzt trotzdem nochmal, da auch, der Spiegel ist eben nicht alles. Und individuell und niedrige Testospiegel haben die allermeisten Frauen im Alter.
Wir sind am Ende dieser zweiten Folge unserer Spezialfolge zur Hormontherapie angekommen. Wir haben nicht alle Fragen von euch beantworten können. Wir heben uns die aber auf und werden schauen, dass wir die vielleicht in den kommenden Folgen mal besprechen. Frau Schaudig, wir sind aber jetzt am Ende von Staffel 3 angekommen. Yeah!
Ich weiß gar nicht, ob ich jubeln soll oder ob ich jetzt weine, Frau Simonsen.
Nee, war aber eine schöne Staffel, oder? Wir hatten eine tolle Expertin und einen ersten Experten.
Ja, und es hat großen Spaß gemacht und ich kriege auch viele Rückmeldungen und habe immer den Eindruck, dass es wirklich auch Frauen nach vorne bringt.
Und wir dürfen schon verraten, wir machen weiter. Wir machen jetzt erst eine kleine Sommerpause und im September starten wir dann mit Staffel 4.
Jawohl.
Und da gucken wir jetzt, welche Expertinnen und Experten wir uns dazu einladen, weil es gibt ja noch viele Themen zu besprechen.
Und wie? Unbedingt.
Frau Schaudig, es war so schön wieder mit Ihnen. Dankeschön, dass Sie weiterhin dabei sind und ich freue mich schon auf Staffel 4.
Ja, ich auch. Tschüss, Frau Simonsen.
Tschüss.
Tschüss.
Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei euch, bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Viele lauschen uns ja schon seit der ersten Folge und wir finden es so, so toll, dass ihr uns auch immer weiter empfehlt an eure Freundinnen oder Kolleginnen. Und ihr schickt uns auch Mails, erzählt uns eure eigenen Geschichten, eure ganz persönlichen Geschichten. Das geht uns oft sehr zu Herzen. Und wir freuen uns natürlich, weil wir merken, dass wir mit unserem Podcast auch so eine gute Begleitung für euch sein können und dass wir manchen auch schon Mut gemacht haben, zum Beispiel mit einer Hormontherapie zu beginnen. Ihr alle, die ihr uns immer zuhört, ihr macht den Erfolg von Hormongesteuert aus und dafür möchte ich an dieser Stelle mal Danke sagen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr den Start von Staffel 4 Anfang September nicht verpasst und lasst bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Sterne für uns da. Und ihr wisst, Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.